habt ihr mir eine großartige Vorlage gegeben, denn ihr habt euch jetzt praktisch schon verpflichtet, auf das zu antworten, was ich euch vorstellen will. Wir wollen heute uns Gedanken machen über die Berufung des Jeremia und nicht eigentlich über die Berufung des Jeremia, sondern über Berufung. Jesus beruft uns, einen jeden Einzelnen, immer wieder neu, manchmal auch in ganz neue Sachen. Also nicht nur, sondern auch die Jungen, sondern nicht nur, sondern auch die Jungen. Lesen wir zunächst den Text, wie er uns am Anfang des Buches des Propheten Jeremia überliefert ist. Reden Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus den Priestern zu Anatot im Lande Benjamin, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Königs von Juda, bis zur Gefangenführung Jerusalems. Und das Wort des Herrn erging an mich und sprach: Ehe denn ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich. Und bevor du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den Völkern zum Propheten gegeben. Da sprach ich: Ach, Herr, Herr, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst überall hingehen, wohin ich dich sende, und alles reden, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Siehe, ich habe dich am heutigen Tage über Völker und Königreiche bestellt, dass du ausrottest und zerstörest, verderbest und niederreißest, bauest und pflanzest. Nun, wer von uns schon einmal eine Stelle zu besetzen hatte, der weiß, was das für eine aufregende Geschichte ist. Reden wir dann von Anforderungsprofilen. Was kann der Knabe, die Dame eigentlich? Da reden wir natürlich auch über Gesundheitsprüfung. Wer weiß, was ich mir da für Rentenkosten einfange. Und da soll schließlich und endlich auch irgendwo die Chemie stimmen. Und wer sich schon einmal beworben hat, der weiß, mit welchen Zweifeln man da einhergeht und denkt: Na, in wem oder was liefere ich mich da jetzt eigentlich aus? Und dieser leicht flapsige Spruch, der da heißt: Und prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet, der drückt das ja irgendwo auf humorvolle Weise aus, dass uns diese Dinge alle nicht so leicht fallen. Besonders für junge Menschen ist das eine riesengroße Herausforderung, denn sie haben ja viele Dinge zu entscheiden, sich viele Berufungen zu stellen, sei es in der Schule, sei es im Studium, sei es mit der Lehre, sei es mit der Berufswahl und nicht zuletzt sei es mit der Partnerin. Und dann ist da immer noch die Sache mit Gott. Am Beispiel des Jeremia wollen wir ein paar Grundzüge des Handelns Gottes am Menschen entdecken, und ihr mögt am Ende selbst entscheiden, ob das nun ja Jeremia-typische Dinge sind oder ob von diesen Dingen nicht vieles auch in unsere Zeit, unser Leben zu übertragen ist. Nun, die Historiker sind immer sehr glücklich, wenn so ein paar Bezüge in so einem Text stehen, damit man schon mal weiß, wo passt der überhaupt hin, in welche Zeit, welche Ansatzpunkte für eine Datierung haben. Das hilft uns, den Text einzuordnen. Da fühlen wir uns irgendwo sicherer. Na, gedacht, das hat alles, kann das auch alles so gewesen sein, und wie die Fragen alle so lauten. Ich möchte es einmal geistlich bewerten, dass hier diese mühselig die Zeiten dargestellt werden. Gottes Berufung ist nicht so eine Berufung, urbi et orbi. So, naja, nun macht man schon und man muss doch eigentlich. Sondern Gottes Berufung ist eine Berufung zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, in eine ganz bestimmte Aufgabe, an einem ganz bestimmten Ort. Gott redet nicht einfach so global, wie wir das gerne machen. Nun macht mal alle schön. Nein, Gott redet den Einzelnen an, jeden Einzelnen von uns. Er kann das. Er hat da mehr Möglichkeiten, als wir sie haben. Jeden Einzelnen ganz persönlich, an einem ganz persönlichen Ort und an zu einer ganz persönlichen Zeit. Ja, jetzt lasst uns einfach mal diese Zeit anschauen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl haben, in was wir da eigentlich hineintappen mit dem Jeremia. 626 vor Christus, also da gab es schon Menschen in dieser Zeit, und wir sind also ganz, ganz weit. Ne, die Kommunisten damals, die hatten ja eine besondere Beziehung zu Jesus, die nannten das dann immer unsere Zeit. Ne? Das war schon sehr gut, das könnten wir eigentlich auch so übernehmen. Also vor Christus, 626 vor Christus. Was war in dieser Zeit los? Der König Josia, der ja mit 8 Jahren, glaube ich, an die Regierung kam, weil es halt nicht anders ging, der war mittlerweile 21 Jahre alt und fing so langsam an, seine eigene Politik zu treiben, sich von seinen Ratgebern, also Kind, das kann man natürlich hin und her schützen, zu befreien. Die Elite des Nordreiches war bereits in assyrischer Gefangenschaft, die war weg, das Nordreich gab es nicht mehr, das war eine assyrische Provinz. Und in Juda begann so eine geistliche Erneuerung, und 5 Jahre später wird dann das Buch gefunden, von dem wir nicht so genau wissen, was es denn eigentlich war, ob es das 5. Buch Mose war, ob es die ganze Tora war. Also auf jeden Fall hatten die mit der Bibel zu dieser Zeit nicht so einen besonders intensiven Umgang. In genau demselben Jahr hat Babylon sich vom Assyrischen Reich losgesagt und fing an, seine eigene Politik zu treiben, die er dann über kurz oder lang damit endete, dass das Assyrien nicht mehr gab und dass es Juda nicht mehr gab, dass Juda und dass die Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft, die 70 Jahre begannen. So, in diese Zeit wird dieser, man darf nur sagen, arme Mann hineingerufen, Prophet des lebendigen Gottes zu sein. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter, wo ist denn dieses Anatot, wo das eigentlich geschehen ist, und ich danke einer bestimmten Firma, die uns viele Bilder liefert. Ganz da unten in der Ecke seht ihr den Tempelberg in Jerusalem, und wenn ihr dann so ein bisschen nach oben schaut, da wo dieser Text steht, da links davon, da seht ihr Anatot, heute heißt das Anata, und ist ungefähr 5-6 Kilometer von Jerusalem entfernt, also weit genug weg, dass ein alter, gebrechlicher Priester diesen Weg nicht mehr so ohne weiteres machen kann. Da liegen noch ein paar Berge dazwischen. Und deswegen war das ein beliebter Ort, dass man, so eine Levitenstadt, dass man dort Priester entsorgte. Die wurden dann dahin verbannt. Der Abjatar wurde von Salomo dahin geschickt. Und zwar notabene anstelle der Todesstrafe. Also der Ort scheint nicht so besonders gut zu sein, wenn Salomo das Gefühl hatte, dass er setzt die Todesstrafe. Wie mag es dem Jeremia in diesem kleinen Dörfchen da ergangen sein? Eine Levitenstadt, lauter lauter Priester rund um ihn herum, in einer Zeit, in der man alles nicht so genau nahm, also in der die Bibel irgendwo verloren gegangen war. Der wird dies und jenes von hier und von dort gehört haben und wird sich kaum ausgekannt haben. Aber das Wort des Herrn erging. Und Gott sprach, ehe denn ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich. Und bevor du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den Völkern zum Propheten gegeben. Wir stellen uns das vor. Wie war das, als Gott Jeremia ansprach? Hörte er da eine Stimme? Hatte er eine Vision? Das wird uns nicht gesagt. Oder war es nur eine große innere Gewissheit, die ihn übermannte und die er nicht wieder los wurde? Ein inneres, klares Gefühl, das ist Gottes Wille, das ist das, was Gott mir sagt. Darüber brauchen wir uns auch keine großen Gedanken zu machen, denn in Johannes 10 lesen wir, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Also wir können gewiss sein, wenn Gott zu uns redet, wenn Jesus zu uns spricht, werden wir das ganz genau merken. Und es wird sich schon anders anhören als all die vielen anderen Stimmen, die so in uns sind, auf uns einströmen. Ich sage hier nicht, dass jeder Gedanke, der mir durch den Kopf geht, gleich vom Herrn ist. Ich sage aber sehr wohl, dass einem jedem Worte von Gott durch den Kopf gehen. Und es ist an uns, diese Worte zu hören und aufzunehmen. Und Gott geht mit diesem jungen Mann nun nicht zimperlich um. Er tritt zunächst einmal auf mit dem Anspruch des Schöpfers. Ehe denn ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich. Nicht der Vater, nicht die Mutter. Ich, dein Schöpfer, kenne dich. Dieses Wort Gottes sagt doch, dass ich eine Idee Gottes bin, ein Gedanke Gottes. Ich war schon, bevor deine Eltern sich überhaupt Gedanken gemacht haben, ob sie ein Kind haben wollen, und habe mir Gedanken gemacht, wie genau dieses Kind sein soll. Er hat über die Genkombination entschieden. Und nicht durch Zufall, wir singen das, nicht durch Zufall bin ich da. Und so weiter. Er hat das entschieden. Das ist der Anspruch, mit dem Gott vor uns auftritt. Wir können sagen, oh, das sehen wir aber ganz anders. Das ist unser gutes Wort. Aber Gott sagt, ich kannte dich. Es hat etwas Wohltuendes, dieser Gedanke, denn das heißt ja auch, dass ich mich annehmen darf, nicht als ein Produkt, das irgendwie so unglücklich und mal so entstanden ist, wie es da ist. Und das heißt auch für die Eltern, dass sie ihr Kind annehmen dürfen, nicht als irgendwas, was nun zufällig so entstanden ist, sondern als ein Gedanke Gottes. Ich bin ein Gedanke Gottes. Am Ende der Schöpfung sagt Gott, ihr kennt alle dieses Wort. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und bei dem so ist, gilt dieses sehr gut für jeden Menschen. Und es geht gleich so weiter. Bevor du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geheiligt. Ja Gott, wie geht denn das nun? Was ist denn mit der Erbsünde? Der ist doch noch gar nicht getauft. Da hat noch kein Sakrament gewirkt. Wie albern eigentlich so unsere Vorstellungen sind, wenn der allmächtige Gott sagt, bevor du aus dem Mutterschoße hervorgehst, habe ich dich geheiligt. Ich habe dich geheiligt. So hat also meine Heiligung nicht ihren Ursprung in meinen Handlungen, in dem, was ich getan habe, was ich geleistet habe und dass ich an der Stelle so besonders gut war, sondern ausschließlich im Ursprung und Schöpfungshandeln Gottes. Sie ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk an mich. Mehr und nicht weniger. Und das, was ich tun kann, ist höchstens dieses Geschenk zu verwerfen. Dann kann man fragen, naja, was hat das vielleicht für die Religion? Hat ja Gott nun für was Besonderes ausgesehen, hat auch was Besonderes gemacht, aber ich, armes Wichschen, ich werde ja nun doch nicht zu einem Weltpropheten berufen werden, also bei mir sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Wir lesen hier Timotheus Kapitel 2, über Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, wie ist denn das? Wenn Gott wirklich will, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann wird er uns auch alle danach ausgestattet haben. nicht nur an mir, der es mir mal den Leuten erzählen kann. Und so spricht Gott seine Berufung an Jeremia aus. Und ich habe dich den Völkern zum Propheten gegeben. Ein großes Wort. Jeremia wird damit seine Schwierigkeiten gehabt haben. Kann das überhaupt von Gott sein? So was Gott den Völkern, und wenn er gesagt hat, Anathema, das soll doch Jerusalem, möchte sein, ja, schon hohe Priester werden. Den Völkern, das ist nichts. Bisschen übertrieben. Nun gut. Warum gerade ich? Wenn der Jeremia in einem modernen Assessment eines modernen Unternehmens gewesen wäre, wäre er mit dem, was folgt, sofort durchgefallen. In einem modernen Unternehmen, da heißt es, denke groß oder in der Sprache der Weltmacht, think big. Entwickle mutig Visionen, handle nach, zielgerichtet, mutig, Ideen, fantasiereich und lass dich nicht bringen. Und was macht der Jeremia in seinem Assessment? Da sprach ich, ach Herr, Herr, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Wer weiß das? Sehr gut. Herr, Herr, das eine ist ganz und eines nicht schön. Das eine ist Herr und das andere ist der Name Gottes. Findet die theologisch korrekte Anrede. Auch so ein Problem in unserem Berufungsverfahren, dass wir leicht die theologisch korrekte Ausrede finden. Ach, Herr, Herr, wenn man das so hört, dann merkt man schon, wie in dem Moment in seinem Kopf die Gedanken gehen, wie kann ich mich da rausreden? Wenn vielleicht der Pastor einem Mitarbeiter für die Sonntagsschule sagt, ach, Oliver, durchaus korrekt, aber dann merkst du schon, na, wenn der Thorsten vielleicht einen Gruppenleiter sucht, ach, Thorsten, und du weißt schon Bescheid. Wenn die Heidi Köchin oder so für ihre Suppenküche sucht, ach, Heidi, und alles ist klar. Und da muss man natürlich einen Mangel nachweisen. Ich kann das nicht, weil ich diese oder jene Fähigkeit nicht habe. Das wird auch gemacht. Und dann ist natürlich klar, was kommt. Das weiß man schon. Man sagt, du kannst es natürlich gut und du bist ganz prima dafür. Und deswegen muss man auch noch so einen körperlichen Mangel nachweisen, der dann unbeschreibbar ist. Also ich bin zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, zu was weiß ich. Also unsere ganze Strategie der Ausreden, da ist sie, auch Jeremia hat es gemacht, also allen, die Mitarbeiter suchen, es geht euch nicht besser, als es Gott gegenüber Jeremia gegangen ist, und allen, die sich versuchen zu sträuben, Mitarbeiter zu suchen, sind auf dem gleichen Level wie Jeremia. Also die Welt hat sich in 2600 Jahren nicht so schrecklich verändert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst überall hingehen, wohin ich dich sende, und alles reden, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Als erstes wollen wir mal feststellen, auf dieses Gemöhle von Jeremia schweigt Gott nicht. Das ist die gute Botschaft. Wir sollten uns jetzt nicht ermutigen, aufzumöhlen, aber immerhin, Gott geht auf dieses Niveau runter. Sagt er, ich bin der allmächtige Gott, wenn du nicht gleich spurst, dann hast du Pech gehabt. Nein, er geht auf dieses ein. Er geht sehr differenziert darauf ein, denn ihr merkt, einiges geht er nicht. Ich kann nicht reden. Kein Wort davon, damit setzt er sich gar nicht erst auseinander. Könnte ja beleidigt sein, könnte sagen, also, ich kann nicht reden, ich habe dich doch geschaffen, ich bin dein Schöpfer, und jetzt beleidigst du mich? Nein, wieder auch nicht. Er geht einfach darüber weg. Vielleicht auch eine Strategie, die man sich gelegentlich überlegen sollte. Und dann greift er das zu jung auf. Ich bin zu jung. Und er sagt einfach, sage nicht, ich bin zu jung. Liebe junge Geschwister. Sag nicht, ich bin zu jung. Und schließlich und endlich, wenn ihr das seht, wenn so alte Leute so versuchen, ne, ihre Jugend noch mal so ein bisschen darzustellen, ne, Brille lassen sie eine Tasse, damit das keiner merkt, was weiß ich alles. Ja, das mit dem zu jung. das werdet ihr nie los, weil ihr immer denkt, na, eigentlich bin ich ja nicht ganz lang. Sage nicht, ich bin zu jung. Heute ist die angenehme Zeit. Nächste, sondern du sollst hingehen, wohin ich dich sende. Das geht doch schon durch, wie dieses Wort an den Petrus. Da heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 23, Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Die Berufung durch Jesus Christus greift in unser Leben massiv ein. Da wollen wir uns gar keine Illusionen machen. Sie kann uns in eine ganz andere Richtung lenken, als wir das vielleicht gedacht haben und uns erhofft haben. Das ist nicht so richtig zeitgemäße Botschaft, denn eigentlich wollen wir uns ja selbst verwirklichen. Gott sagt, ich kenne dich viel besser. Du dich selber kennst. Denn ich habe dich geschaffen. Ich weiß genau, wie deine Genkombination ist. Und ich sage dir, tue dies und das. Das ist die wirkliche Selbstverwirklichung. Und du sollst alles reden, was ich dich heiße. Das ist nicht mehr mein Geschwätz gefragt, sondern das, was der Herr will, dass ich sage. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Ich glaube, die größte Sünde von all denen, die predigen, also ich schließe mich da ein, die einzige, ist eben, dass wir uns dann doch nicht trauen, alles zu sagen, was wir sagen müssen. Der Prophet hier wird herausgefordert und gesagt, alles sollst du reden, was ich dich heiße. Nicht nur das Gute, nicht nur das Schöne. Wer muss, wo kommt denn noch? Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Auch dieses Wort ist nicht zeitgemäß. Bestimmt doch die Furcht mehr und mehr unser Leben. Wie aufwendig sind heute alleine die Kontrollen super für uns Christus. Menschen, die Kontakt mit jüdischen Mitbürgern haben müssen, befürchten oder werden teilweise. Ausländer müssen sich auf unseren Straßen fürchten. Und ein Theologe, der vielleicht noch nicht so ganz gemerkt hat, dass er jetzt so ein Politiker geworden ist, irgendwann diesen alten Text zitiert und in Indien eine Gruppe verbracht. Reicht unser Glaube so weit, dass wir das annehmen können? Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erhalten. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt, siehe, ich habe dich am heutigen Tage über Völker und Königreiche bestellt, dass du ausrottest und zerstörest, verderbest, niederreißest, baust und pflanzest. Zunächst drückt sich in diesem Text die ungeheure Liebe unseres Herrn zu uns aus. Gott rührt Jeremia an. Gott lässt Jeremia seine Nähe spüren. Und ich denke, das ist etwas, was viele von uns schon erfahren haben und was du so für dich auch annehmen darfst. Gott gibt sein Wort nicht irgendwie so, bopp, knallt es uns vor den Kopf, sondern er rührt uns an. Wenn Gott uns anspricht, merken wir das, dass wir innerlich bewegt sind, dass es uns warm und kalt ins Herz wird laufen. Es rührt uns an. Er rührt uns an. Wenn er denkt an die Emmaus-Jünger, wie sie dann zum Schluss, als Jesus schon weg ist, sagen, brannte nicht unser Herz in uns, da er, Jesus, mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Wieder weist Gott darauf hin, dass er ja bereits alles hat. Er es gibt eine sehr schöne und tiefe Aussage von Paulus zu dem Thema. Siehe, ich habe dich heute Tages über Völker und Königreiche bestellt. Das ist schon geschehen. Da benutze ich, ich stelle dich jetzt und ich werde dich stellen und vielleicht mal. Nein, ich habe. Es ist schon längst geschehen. Diese Stelle, die Paulus da sagt, denn wir sind sein Werk. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin handeln. Also es ist eigentlich schon getan. Im Himmel ist das schon alles vollzogen. Die Wege sind schon durchdacht. Wir müssen sie nur noch gehen. Wenn wir das glauben könnten, ich schließe mich damit ein, wenn wir das glauben können, dann werden wir schon bereit. Ich weiß. Ja. Und dann ist da dieses Letzte. Das ist natürlich bitter. Das macht uns den schönen Text so richtig kaputt. Siehe, ich habe dich am heutigen Tag über Völker und Königreiche bestellt. Punkt. Herr, wäre es nicht. Und jetzt geht's los. Dass du ausrottest. Dass du zerstörest. Dass du verderbest. Dass du niederreißest, dass du baust und pflanzest nicht. Endlich kommt das Positive. Ist er das wieder? Dieser alttestamentliche Gott, von dem wir doch lieber die Finger lassen? Er sagt das in einer Zeit, als im Tempel der Gott Assur stand. Der alte Altar, der war so ein bisschen rausgeschoben zur Seite, damit die Assyrer, wenn sie es kontrollierten, das wäre ein Sendungsbewusstsein, feststellten, jawohl, alles ist in Ordnung, ne, die sind hier auf der richtigen Seite. Wenn wir an den Hebräerbrief, da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es geht nicht darum, dass der Prophet mit jedermann ein guter Freund ist und alle sagen, ja toll, dass wir den haben. Es geht darum, dass der Prophet das Wort Gottes weitersagt und dieses Wort kann auch trennen. Ich möchte jetzt alles versuchen zusammenzufassen und ein paar Thesen aufstellen und ihr mit selber prüfen, ob dies für euch wirklich so nachvollziehen könnt. Ich habe sie bewusst an neutestamentlichen Texten gespiegelt, damit es nicht so bleibt, naja, das ist Altes Testament, das ist nicht so wichtig, was für uns. Es gibt eine konkrete Berufung für mich, für jeden von uns, die im Himmel bereits vollzogen ist. Meine Aufgabe ist es, mich so für das Reden Gottes zu öffnen, dass ich sein Leben erkenne. Ich das einfach festmache an diesem Bild vom Tempel, wie die Gemeinde auferbauen zu einem Tempel. In diesem Tempel braucht man, wenn man einen Tempel baut, braucht man Steine. Und alle Steine, die man da aufbaut, einbaut, die müssen halten. Und ein Stein, was in der Säule, auf der Säule mal gesehen wird, ne? Immer so Steine, wieder eine. Wenn da der unterste Stein oder irgendeiner von diesen Steinen versagt, dann kracht das Ganze zusammen. Völlig klar. Das heißt, wenn Gott sagt, ich will euch alle, die ganze Gemeinde zu einem Tempel aufbauen, dann meint er es so, ihr seid alle fähig zu tragen. An welcher Stelle. Das ist der Gegenstand der Berufung. So. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Da sie im Himmel bereits vollzogen ist, kann ich an meinen Begabungen schon erkennen, was Gott mit mir vorhat. Timotheus. Paulus schreibt ihm, hier ist doch da eine Begabung durch Handauflegung gegeben worden, durch Handauflegung der Ältesten. Also nutzt es, wenn gleich hier vorne Christus stehen, nutzt es, durch Handauflegung der Ältesten eine Begabung gegeben. Und du denkst, du hast einen Mangel. Handauflegung der Ältesten, eine Begabung gegeben. Und die soll er nicht vernachlässigen. Die soll er nutzen, die soll er umsetzen. Da soll er sich nichts ausreden lassen. Er hat. dritten These. Es wird immer Lücken in meinem Begabungsspektrum geben, die Gott füllen will, indem er uns anrührt. Und ich wollte das mal festmachen, diesen Text, den Paulus im 2. Korinther schreibt, wo er sagt, es ist ein Pfahl in meinem Fleisch, also irgendwas bewegt uns, das ist aber epilepsiert, irgendwas hatte er, und das ist ein Pfahl, weil ich habe zu dem Herrn gebeten, dass er das von mir nehme. Und er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Du kannst also nicht davon ausgehen, dass du der Perfekte bist, bevor du irgendwas machen kannst. Sondern du wirst Begabungen haben und du wirst auch Lücken haben. Ja? Predige hier. Stimmt es eigentlich falsch, was ich sage? Vieles ist falsch. Und so ist jeder von uns gefordert, sich auch dieses letzte Stück noch zu wagen, wo es eben nicht so sicher ist. Vierte These. Wir müssen unsere natürlichen Reaktionen dabei nicht unterdrücken. Wir dürfen sie Gott bringen, aber sie sollen nicht der Maßstab unseres Handelns werden. Wenn selbst Jesus in seiner in Gethsemane betet, Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir. Aber dann sagt er auch, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wenn Jesus das hier darf, dann dürfen wir das auch. Und das Fazit von alledem ist, Berufung erfordert immer Glaube. Kennt alle dieses große Wort, ich werde das nur zitieren. Ich werde mich nicht erkühnen, irgendeinen Kommentar dazu zu geben. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Wir stehen alle wie Anfänger, wie Kinder, wie dumme Jungs vor diesem Text. Und er zeigt, welche Herausforderung der Glauben für jeden von uns bedeutet. Und keiner darf sich hinstellen und sagen, ich hab's gemacht. Sondern wir alle können immer wieder Schritte des Glaubens gehen und neue Erfahrungen machen. Das sind die 5 Punkte. Diese Predigt soll einfach ein Aufruf sein, den Ruf Jesu zu hören, ihn nicht aufzuschieben. In eine ferne Zukunft vielleicht. Ich alt genug bin. Das machen wir sonst nie. Ich habe gehört, dass Kinder sagen, bin ich nicht alt genug für? Nein, Kinder sagen, ich bin schon groß. Also seien wir die Kinder. Ich bin schon groß. So ist heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt. Jesus ruft uns in die Mitarbeit, in die bewusste Entscheidung, in die Taufe. Wenn wir diesen Ruf hören, dann folgt ihm jetzt. Es hat keinen Sinn. Möge der Herr es uns schenken, dass wir diesen Mut haben, seinem Ruf.